Hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge der Miniserie Learning From. Ja, das ist der Hurra Hurra Podcast und normalerweise geht es hier auch um Design Education, aber hier ist es ein bisschen anders, weil in dieser Miniserie geht es um Design und ländliche Räume. Und wenn ihr hier einsteigt, alles super, viel Spaß. Hört euch aber auch mal die erste Folge mit Julia Paas an und vielleicht auch den Teaser zu dieser Miniserie, die dort, wo ihr das gerade hört, gibt sie auch zu finden. Und da erzähle ich eh nochmal ein bisschen detaillierter, was es mit Learning From auf sich hat. In dieser Folge spreche ich mit Nicole Servatius und die treffe ich im Wendland im Rahmen der kulturellen Landpartie. Also es ist, wenn ihr das hört, sicherlich anderes Wetter, aber das war herrlichster Frühsommer, Pfingsten. Und ich habe Nicole kennengelernt als Teil der Grünen Werkstatt Wendland. Und die Grüne Werkstatt hat Designcamps organisiert. Und zwar sind das Wochenworkshops gewesen, wo Designstudierende aus dem ganzen Bundesgebiet ins Wendland, also quasi irgendwo zwischen Hamburg, Berlin und Hannover, in die alte Randzone gekommen sind, um da mit Betrieben aus der Region gemeinsam Produkte und Projekte zu entwickeln. Und Nicole hatte als Designstudentin teilgenommen und ist dann in der Region geblieben. Also eigentlich prototypisch. Sie hat sich diese Designwerkstatt gelohnt, nämlich eine Fachkraft ist da geblieben und hat sich dann im Folgenden selber auch um Designcamps gekümmert, vor allen Dingen im Orga-Team und hat nach ihrem Bachelor im Produktdesign in Hildesheim einen Master im Regionalmanagement aufgesattelt. Und das finde ich sehr beeindruckend, weil sie jetzt in der Wirtschaftsförderung im Kreis Lichow-Dannenberg, also im Wendland, als Stabsstellenleitung für regionale Entwicklungsprozesse arbeitet. Also eine Designerin in der Wirtschaftsförderung. Das finde ich super. Und ich treffe sie in ihrem kleinen Häuschen, im ehemaligen Pfarrhaus. Und wir sitzen in der Küche und sprechen darüber, welche Gestaltungskompetenzen in regionalen Entwicklungsprozessen wichtig sind. Und auch hier ist das Gespräch wieder zweigeteilt. Was wir hören, ist der erste Teil, der besonders auf diese besondere Biografie und Kompetenz von Nicole schaut. Und im zweiten Teil, also in der nächsten Folge, spekulieren und träumen und spinnen wir darüber, wie so ein cleveres Vermittlungsprogramm aussehen könnte, das Design und Regionalentwicklung miteinander verknüpft. In den folgenden Folgen, bleiben wir im Wendland. Da spreche ich nochmal mit Michael Selig. Das ist einer der Gründer der Grünen Werkstatt und auch einer der Initiatoren des Design Camps. Also alles dreht sich so in diesen Folgen und auch in der nächsten darüber, wie das Wendland das, was es tut, tut und richtig macht. Viel Spaß mit dieser ersten Folge über das Wendland mit Nicole Servatius. Mich interessiert eigentlich so ein bisschen deine Lebensgeschichte. Ich weiß, du hast Design studiert, auf Bachelor, und hast dann nochmal einen Master in Regionalentwicklung gemacht. Und ich finde das ist ja so ein bisschen meine Frage, die sich auch in diesem Gespräch noch anschließt. Wie gestalte ich eigentlich eine Transformation? Und du hast ein Grundlagenstudium im Design gemacht und hast dann noch Regionalentwicklung gemacht. Eigentlich ist es ja genau die richtige Reihenfolge, oder?
Ja, also ich hatte mich ganz bewusst dafür entschieden, Regionalentwicklung zu studieren, weil ich vorher 3 Jahre lang Berufserfahrung nach dem Designstudium gesammelt habe in einem Regionalentwicklungsprojekt der Grünen Werkstatt Wendland und habe da als Projektassistenz und als Projektleitung gearbeitet. Und wir haben Hochschulkooperationen aufgebaut im ländlichen Raum, überwiegend mit Kunst- und Designhochschulen und haben eigentlich Regionalentwicklung betrieben dadurch. Und ich hatte mich dann damit auseinandergesetzt, was ich als Master machen könnte und hatte Studiengänge gefunden wie Social Design in Wien oder Transformationsdesign in Braunschweig, habe aber hier die Erfahrung gesammelt, dass wenn man mit den kommunalen Akteuren unterwegs ist, dass die kein Verständnis für diese oder nicht wissen, was eigentlich der Designberuf ausmacht. Und die können das nicht greifen. Also die ersten denken immer an schöne Flyer und Webseiten. Und Genau, deswegen habe ich mich eher für ein klassisches Studium entschieden. Genau, Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung.
Würdest du sagen, dass der Titel, also der Abschluss, dich gegenüber den Behörden oder den Menschen, mit denen du arbeitest, also ich sag jetzt mal deinen Gegenübern oder deinen Partnern, deinen Prozess-Co-Piloten nachvollziehbar oder anknüpfungsfähiger gemacht hat? Also so ein bisschen so, ach ja, das ist aber was, hast du aber was Vernünftiges gelernt?
Ja, genau, irgendwie so hat es sich ein bisschen angefühlt tatsächlich. Ah ja, da kann man ungefähr ein bisschen was mit anfangen, was das sein könnte. Und ich arbeite ja jetzt in der öffentlichen Verwaltung, im öffentlichen Dienst. Und da ist natürlich in Bewerbungsprozessen, wird da knallhart aussortiert, was bringt man für Qualifikationen mit? Und da ist nicht viel Raum für Quereinsteiger. Also das,
ja.
Da hatte ich dann eine einschlägige Qualifikation mitgebracht, die gefragt war.
Und das ist der Abschluss.
Mhm.
Und genau, ja. Und die öffentlichen Verwaltung. Und das ist der TVÖD.
Mhm.
Ja, und dann will man ja natürlich ganz genau alles richtig machen.
Mhm.
Und da kommst du als Designer eigentlich nicht dran.
Mhm. Nee, außer man versucht irgendwelche kreativen Spezialeinheiten zu bilden.
Was bedeutet das? Was ist eine kreative Spezialeinheit?
Naja, also ich bin ja eine Stabsstelle. Das heißt, ich bin ein bisschen losgelöst von den Fachdienst- und Dezernatsstrukturen und arbeite eigentlich direkt mit der Verwaltungsleitung zusammen.
Okay, ich glaube, das musst du nochmal ausführen. Also ne, viele Leute hören den Podcast oder reden oder kommen aus dem Designprozess. Mhm. Nochmal kurz, kurzer Exkurs, öffentliche Verwaltung und Strukturen. Also ein kurzer Exkurs. Ich versuch's und du korrigierst mich. Vielleicht ist es am einfachsten.
Mhm.
Ein Ort wird verwaltet, vielleicht auch so ein bisschen regiert, wenn man mal so plump spricht, von einer Stadtverwaltung, die wiederum eingegliedert ist in eine Landkreis, Kommunalverwaltung. Okay, wie geht das?
Okay, gut, okay. Also hier, ja, genau, also eigentlich ist es schon so, genau. Also von der Ebene her hast du die Landkreisgrenzen und darin liegend sind die kommunalen, gemeindlichen Grenzen und natürlich auch, wenn es Städte gibt, die eigenständigen Städte oder auch kreisfreie Städte. Ja.
Und du, genau, und in dieser Stadt hat man verschiedene Dezernate, würde ich jetzt mal sagen, oder Abteilungen. Die einen kümmern sich um die Wasserwirtschaft, die anderen um die Straßen, die anderen um die, jetzt hätte ich es gesagt, Kitas, Naturschutz,
Bildung,
genau,
ja.
Bildung. Und dann gibt es aber Stabsstellen, die sind sozusagen nicht da drin, sondern die sind direkt beim beispielsweise Bürgermeister oder Landrat angedockt.
Mhm.
Das heißt, du hast eine Stabsstelle, bist sozusagen nicht in einem Dezernat drin.
Mhm.
Und das heißt, du bist beim Landrat oder beim Bürgermeister?
Bei der Landrätin bin ich.
Bei der Landrätin, ja. Der Westen, hier gibt es Landrätinnen. Ja. Das heißt, hast du dadurch mehr Freiheiten? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder was ist der Vorteil davon, an einer Stabsstelle zu sein?
Also zum einen bin ich gleichwertig wie eine Fachdienstleitung und habe natürlich schon einige Freiheiten, dass ich manche Dinge selbst entscheiden darf. Und ich bin direkt bei der Landrätin angesiedelt und kann da strategische Themen mitbewegen. Wenn ich in einem Fachdienst jetzt als Sachbearbeitung mit angegliedert werde, dann hätte ich immer wieder eine Leitungsinstanz zwischen mir. Und als Stabsstelle habe ich auch die Möglichkeit, quer durch alle Abteilungen arbeiten zu dürfen. Also es gibt keinen Rechtsrahmen, der das im Bereich der Regionalentwicklung oder in den regionalen Entwicklungsprozessen, wie die Stabsstelle auch heißt, da gibt es kein Verwaltungsrecht, was jetzt meine Zuständigkeit irgendwie klar eingrenzt. Und die anderen Fachabteilungen, das Bauamt, hat natürlich die Bauordnung, das Straßenverkehrsamt hat die Straßenverkehrsordnung das sind deren Zuständigkeitsbereiche, mit denen sie sich kümmern, genauso wie, keine Ahnung, das Jugendschutzgesetz zum Beispiel im Bereich des Jugendamtes.
Und für Regionalentwicklung gibt es das nicht?
Naja, so gesehen eigentlich nicht. Natürlich, sobald es um Flächen geht, dann ist es in der Raumplanung.
Ja.
Das ist natürlich wieder was anderes. Also dann, ja.
Und das heißt doch aber eigentlich so ein bisschen, dass du viele Freiheiten hast. Und aber in dem Sinne keine Chefin und kein Chef, außer eben die Landrätin an der Stelle. Und aber ich sag jetzt mal, viele Menschen, mit denen du, je nachdem, wo du jetzt einen Bedarf oder eine Möglichkeit identifizierst, genau, hingehen kannst und sagen, hey, so wie, was würdet ihr denn davon halten?
Genau. Ja.
Sehr interessant. Sitzt du in sowas wie einem Rathaus? Arbeitest du in so in einem... In
wir sind, also die Stabstelle ist vor ein paar Jahren ausgezogen in ein anderes Haus, also eine Außenstelle. Genau, und das Kreishaus ist fußläufig, so 10 Minuten ungefähr.
Okay.
Und wir sitzen dort mit der Wirtschaftsförderung zusammen und regionalen Entwicklungsprojekten und genau im alten Postamt in Lüchow und unten im Erdgeschoss betreibt die grüne Werkstatt Wendland einen Coworking Space.
Okay, das ist
und
die Post.
Und wir sitzen oben drüber, genau, ist die alte Post.
Die alte Post in wo? Lüchow? Okay. Und, ach, das ist alles so viel bei euch. Kaum strukturierbar. Ja. Aber ich, genau, es gibt die alte Post, es gibt die grüne Werkstatt Wendland, es gibt euch als sehr spannende Form der Wirtschaftsförderung. Ihr macht ja viele Sachen. Und ich will eigentlich mehr ein bisschen darauf hinaus, über deine Einschätzung oder deine, gar nicht so sehr, weil es um dich, Nicole, geht, sondern um diese Frage, du hast Design studiert. In Hildesheim Produktdesign. Ja, also du kommst aus einer, wie alt warst du, als du angefangen hast, Design zu studieren?
Ich glaube 19 oder 20.
Also relativ jung und nach dem Abi. Und wenn man jetzt mal von dem Begriff Bildungsbiografie ausgeht, warst du in der Schule, also oder ist, ich sag's mal an dir, ich widersprichst mir, warst du in der Schule und hast Schulzeugs gelernt, ne? So ein bisschen dieser klassische Kram, wir lernen nicht für das Leben, wir lernen für die Schule. Also wir machen diesen so Abi, ordentliche Noten und so weiter. Und dann bist du ins Studium gegangen und hast Gestaltung studiert, Produktgestaltung. Das heißt, es hat immer bei Produkten ja sicherlich einen physischen Aspekt gehabt. Es geht um Dinge, prototypisieren, bauen.
Ergonomie,
ja. Genau. Genau, Ergonomie, ganz interessant. Also sozusagen eine Menschzuwendung der Objekte durch ihre handhabbare, formale, ästhetische Gestaltung. Und da hast du ja nochmal bei 3 bis 4 Jahre nochmal deinen Blick geschult, aber auch dein Wissen, wie du zu Wissen kommst. Das nämlich durch wahrscheinlich Modellbau, durch Dinge machen.
Prototypen bauen, ausprobieren.
Genau, Materie auch transformieren. Ne? Also vom groben Holzklotz hin zu einem Löffel, wenn man jetzt mal Löffelschnitzen studieren könnte. Und jetzt hast du... Und dann hast du nochmal umgeschult mit diesem von dieser Stufe auf Regionalentwicklung. Und das finde ich so, so unglaublich spannend, weil mich nämlich natürlich interessiert, welche Kompetenzen hast du denn andere im Bereich deiner Weiterqualifikation der Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung, die andere nicht haben, weil du nämlich Design studiert hast? Also könntest du das benennen, welche Skills, Kenntnisse du hast, die machen, dass du deinen Job richtig gut machen kannst? Vielleicht nicht besser, aber vielleicht anders als andere.
Also im Studium habe ich gemerkt, dass, also da war ich natürlich die Ausnahmesituation, die anderen kamen alle aus dem klassischen Geografiebereich oder vielleicht mal Kulturwissenschaften.
Also jetzt im zweiten Studium.
Genau, im zweiten Studium. Und da habe ich gemerkt, dass ich irgendwie freier denken konnte, also in den wissenschaftlichen Strukturen. Also natürlich haben wir da auch ein bisschen Forschungsarbeit gemacht, aber am Ende, wenn es darum ging, eigentlich die Ergebnisse zusammenzufassen und daraus auch neue Entwicklungsansätze zu entwickeln. Da, ja, das ist ein blöder Begriff, aber da bin ich zu vielleicht kreativen Lösungen gekommen, die andere nicht hatten. Aber das, ich glaube, das hing auch super viel damit zusammen, dass wir einfach mit der grünen Werkstatt, dass ich so viel Vorerfahrung auch schon gemacht habe, was Design im Bereich der Regionalentwicklung oder auch in dem Bereich der Wirtschaftsförderung für Innovationspotenziale auslösen kann.
Erzähl mal ein bisschen von der grünen Werkstatt und deiner Arbeit da.
Genau, ich habe Design Camps organisiert mit unterschiedlichen Designhochschulen und dann bin ich wie so ein Innovationsscout in Betrieben unterwegs gewesen oder auch bei anderen regionalen Akteuren und habe Fragestellungen eingesammelt. Also Herausforderungen, die es in Unternehmen gab oder also von, wir haben diese Reststoffe und wissen nicht, was damit zu tun ist. Oder wir hatten eine Fragestellung mal von einem Museum, die sich gewünscht haben, dass sie mehr Besucher bekommen. Und dann hatten wir, unterschiedliche Fragestellungen. Also
Bedarfsanalyse.
Eigentlich ist es wie so eine Art Bedarfsanalyse gewesen und so ein Pool an Themenstellungen.
Das hast du nach deinem Designstudium gemacht?
Genau.
Also du hast in Hildesheim Design studiert und dann bist du hier. Ist Hildesheim weit weg?
2 Stunden vielleicht.
Okay, oder so. Ja. Na gut, wir alles hier.
Also Niedersachsen. Ja.
Und, also nach dem Studium Bachelor gemacht und dann bist du hier im Wendland gelandet.
Auch über so eine Art Sommerakademie tatsächlich.
Und hast dann hier diese Analyse begonnen, als Designerin genau reingeguckt, was braucht ihr eigentlich?
Genau, ja. Und das hat halt richtig Spaß gemacht, weil ich bei den Betrieben hatte ich, natürlich kann man nicht auf der Augenhöhe mit denen sprechen, aber ich glaube schon, dass die gemerkt haben, okay, die stellt aber jetzt schon ein paar technische Fragen oder interessante Fragen, weil man verstehen will, wie funktioniert denn eigentlich dieses Produkt oder die Fertigung oder so. Das ist natürlich, das steckt ja in einem drin, wenn man Produktdesign studiert hat, weil man wissen möchte, wie kommt es am Ende raus und was braucht man dafür? Genau, was für Verfahrenstechniken oder so. Und das war schon ziemlich spannend. Genau, und dann, was hier stärker noch dazugekommen sind natürlich alle gesellschaftlichen Fragestellungen rund um Ökologie eigentlich. Also was die grüne Werkstatt quasi sich ja zum Titel auch gegeben hat. Also es ging schon immer darum, nachhaltige Lösungen oder nachhaltige Produkte zu entwickeln.
Ich kenne, also die auch hier wieder, was ich von meinte, es ist ja so viel bei euch. Grüne Werkstatt ist ein Projekt. Ich kenne sie ja nur als diese Design-Camps, die immer stattfinden, wo dann Studierende aus ganz Deutschland in so Sommerakademien mit lokalen KMUs, also kleine mit mittelständischen Unternehmen, zusammenarbeiten und dann tolle, beispielhafte Kooperationen starten. Aber was macht denn die Grüne Werkstatt noch?
Also eigentlich haben wir kein Design-Camp mehr seit 2015 gemacht.
Tja, aber dann habt ihr so gute Design-Camps gemacht, dass die
Leute einfach hierher gekommen sind.
Nein, aber das ist wahrscheinlich auch in einer Phase, wo ich jetzt jetzt ist ja 2024, ist schon 10 Jahre her, wow. Ne? Und aber das hat so einen weitreichenden Impact gehabt, also von allen Menschen, mit denen man redet, die entweder daran teilgenommen haben oder die davon irgendwie im Augenwinkel mitbekommen haben, absolute Begeisterung und das, was ich vielleicht habe, vielleicht ist es auch alles nur aufgebauscht und gelogen, aber es klingt immer so, als hätte es wirklich was gebracht. Deswegen ist es wahrscheinlich für mich noch so stark mit der grünen Werkstatt verknüpft als Begriff grüne Werkstatt und Design Camps.
Ja. Also die grüne Werkstatt ist ja als Verein organisiert und auch schon jetzt bestimmt schon, ich glaube, über bald 15 Jahre alt. Wir sind ein bunt gemischter Haufen von regional engagierten Menschen, die ein Interesse daran haben, die Region nach vorne zu bringen. Und das ist so bunt gemischt von UnternehmerInnen, KünstlerInnen und RentnerInnen, die sehr wichtig sind, weil die viel Zeit haben. Als Motor und Treiber. Ja, und auch für die Fleißarbeit. Mhm. Genau. Und das ist eigentlich ein Freundeskreis. Also wenn wir uns treffen, dann gibt es immer gutes Essen und ein nettes Miteinander. Und es kann auch mal emotional werden. Mhm. Und auch sehr persönlich. Und es ist so, dass wir da unterschiedliche Fragestellungen der Region diskutieren und neue Ideen entwickeln. Und für mich war das damals nach dem Studium eine unglaubliche Inspiration, weil ich so dachte, ach krass, das gibt's, also sowas gibt es. Es gibt einfach so ein, keine Ahnung, der Rat der Weisen, ich weiß es nicht, so ein Gremium, die so innovative Dinge denken und es wirklich auch schaffen, teilweise umzusetzen oder anzuschieben. Das ist schon ziemlich genial gewesen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich eigentlich Teil dessen bin und auch meinen Beitrag leisten kann. Und wir haben zwei sehr starke Kompetenzen im Bereich Regionalentwicklung und Fördermittel, Akquise in der Grünen Werkstatt. Und eine sehr gute Kassenführerin, die jedes Jahr aufhören möchte, aber wir können sie immer noch binden, weil man muss manchmal kreative Lösungen auch da finden.
Ja, ja.
Ja, wie man Dinge finanziert bekommt. Ja,
genau, das finde ich einen wichtigen Punkt, können wir später nochmal drauf kommen. Weil dieses Fördermittelzeug und das finde ich, das Fördermittel und das Wort Kreativität in einem Satz finde ich schon steil. Ja.
Genau. Und wir sind ja gerade mit der Grünen Werkstatt. Also wir sind die nächsten Schritte gegangen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Design-Camps, das war so das Erproben und der Austausch und das Sichtbarmachen der Region. Daraus haben sich Dinge entwickelt, die sich wirklich etabliert haben. Oder Menschen sind sogar hierher gezogen und haben was Eigenes gemacht. Und das hat auch jetzt immer noch Auswirkungen, nämlich dass manchmal Leute Michael anrufen und sich wieder daran erinnern, dass sie ja vor 5 Jahren oder mehr mal hier waren und jetzt dabei sind, vielleicht Familie zu gründen oder so und überlegen, wo machen sie das, und dann landen sie hier.
Ja.
Und
wo geht's jetzt hin? Also du hast gesagt, sich
genau, ich habe das Gefühl, das war alles so Erprobung und Beweisen, also sich irgendwie auch als Grüne Werkstatt ein Standing zu erarbeiten und eine gewisse Professionalität. Was wir merken, was uns immer fehlt, weil wir projektabhängig sind, also von einem Projekt zum nächsten springen, ist, dass wir so ein konstantes Projektmanagement haben oder irgendwie so eine konstante Koordination. Das hängt tatsächlich immer an Einzelpersonen, die super viel Ehrenamt reingeben. Und nur projektbasiert hat man dann eben Leute, die auch wirklich was abarbeiten können. Genau, und wir haben jetzt mit einem größeren Beitrag an einem WIR-Programm vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, Wandel durch Innovation in der Region, heißt das Programm. Da haben wir teilgenommen und uns qualifiziert in der Strategiephase, haben ein Konzept entwickelt, gemeinsam mit dem Landkreis zusammen. Und da hat die Grüne Werkstatt quasi den großen Sprung geleistet. Das ist, sage ich mal, das war auch eine kreative Lösung, dass wir mit der Grünen Werkstatt erst gestartet sind. Und dann hat der Landkreis übernommen quasi, dass wir in diese Projektphase gestartet sind. Und wir sind nicht gescheitert in dem Projekt, aber in diesen Förderstrukturen, in dem Förderprogramm sind wir an manchen Dingen gescheitert, weil wir größere Ideen und Visionen hatten, was wir machen wollen, und das tatsächlich in dem Förderprogramm nicht so richtig funktioniert.
Es war nicht abbildbar.
Es war nicht abbildbar, genau. Ja. wir versuchen in jedem Teilvorhaben kreative Lösungen zu finden, es vielleicht doch möglich zu machen. Genau, deswegen ist vielleicht der große Wurf, dass wir hier über das Wendland hinaus mit den Nachbarlandkreisen aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt hier ein Vierländereck an der Elbe bilden. Die Enden quasi von vier Bundesländern, die alle strukturschwach sind und alle gleiche Herausforderungen haben.
Ein sogenannter föderalistischer Albtraum.
Genau, richtig, ja.
Und vier, um Gottes Willen.
Vier, genau, richtig, ja. Vier unterschiedliche Landesförderungen, deswegen kann man ja nur auf eine Bundesförderung gehen. Ja. Und es ist ja auch klar, dass, sage ich mal, die strategischen Ziele der Länder, dass die nicht in den Enden der, der Länder, der in die Enden der Landesgrenzen laufen, sondern in die etwas größeren.
Ja, aber das ist ein, aber Gebilde. Hier muss ich, genau. Das ist ja das mein Plädoyer oder meine steile Behauptung ist, dass ein Irrtum ist, dass in den Zentren die Innovation alleinstellend blüht, sondern dass die Peripherie, und es gibt mehr Peripherie als Zentrum, einfach mindestens ebenbürtige Innovationsimpulse setzen kann. Und ich finde gerade da ich weiß nicht, wie es ist hier, aber ich bin, als wir hergefahren sind, dachte ich, innerdeutsche Grenze. Und dann war so, aber warte mal, in welchem Bundesland sind wir eigentlich gerade gewesen? Was war das? Ach, das war bestimmt noch Sachsen-Anhalt. Mhm. Und dann fährst du darüber, da hat man es mal kurz gespürt, dass dann plötzlich kleinere Höfe kommen, diese Backsteinbauten plötzlich anfangen. Und dann war das so, meine Tochter meinte so, das ist ja wie an der Nordsee. So ein bisschen ist es so. Also weil die Backsteine, also einfach Backstein als, oder diese roten Steine, Ziegel da plötzlich einfach im auftauchen. Aber sonst ist es ja eigentlich keine wirkliche Trennung zwischen den Regionen, oder? Man fährt ja hin und her, das ist ja
eigentlich ein Ding. Die Pendlerströme sind auf jeden Fall da. Es gibt nur manchmal wenig Kooperationen tatsächlich, also zwischen Städten oder Gemeinden und den Landkreisen. Und das war schon ein Versuch, jetzt mit diesem Projekt auch ein bisschen anzuschieben. Und also das Projekt soll eigentlich zeigen, dass wir hier an den Enden der Bundesländer, dass wir ein richtig interessanter und spannender Innovations- und Forschungsraum sind. Und ich glaube, in Teilprojekten haben wir das vielleicht auch geschafft. Ob wir die große Vision schaffen, weiß ich nicht.
Aber das ist hier eine Sache mit den, du hast es vorhin auch die großen Würfe genannt. Ne? Ja. Ich glaube, diese Gespräche sind ja ganz oft auch so ein bisschen Therapie von mir. Ne? Ich habe auch immer den Wunsch nach dem großen Wurf, das Big Thing. Und merke aber, dass die großen Sachen sich in dem, wie man vielleicht normalerweise Projektzeiträume denkt, nicht gehen.
Exakt. Ne?
Also das sind einfach lange Prozesse, die selbst ein Designprojekt, was mal 1,5-2 Jahre geht, ne, ist schon ein langes Projekt. Ne? Aber hier reden wir ja von, 10 Jahre sind jetzt die grünen Werkstätten her und jetzt immer noch melden sich Leute, jetzt ziehen Leute langsam her, jetzt ist es ein ganz langer, der große Wurf ist eigentlich ein sehr langer Wurf wahrscheinlich. Und innerhalb der Projektlogiken, wie man beispielsweise Projekte einwirbt und dann eben auch Wirkungen und Ziele definiert, gar nicht mehr innerhalb des Projektabwicklungszeitraums einlösbar. Also das, was du als großen Wurf beschreibst, ist in dem Projekt gar nicht zu erreichen. Ja. Man kann nur Ansätze anlegen und dann dem Fördermittelgeber man kann es auch noch nicht mal versichern, man kann ja nur sagen, wir sind der Meinung, dass wir hier Sachen angelegt haben, die unter den und den Umständen weiterhin gut funktionieren könnten. Also das ist der fünffache Konjunktiv. Aber ich glaube, und da glaube ich eben, kommt wir als Designer und Designerinnen ja wieder rein, weil wir ja Ideen haben und Ideen umsetzen können und dadurch ein Selbstvertrauen da drin haben, Sachen auch hinzukriegen. So, ne? Und das ist, glaube ich, wenn man jetzt sagt, ne, du wirst sichtbar machen, etablieren und bleiben und dann versuchen in mittel- bis großen Sprüngen einzuwirken. Mhm. Das ist ein guter Punkt. Ich gehe nochmal 5 Sprünge wieder zurück. Das heißt, und dann bist du in der grünen Werkstatt gelandet, hast dich hier mit den Unternehmen ausgetauscht, hast die identifiziert, hast die mit Studierenden connected in den Camps und dann gesagt, okay, und jetzt studiere ich nochmal Regionalmanagement. Und was hast du im Regionalmanagement nochmal extra gelernt? Also wo hat dich das nochmal qualifiziert?
Also ich hatte im Studium ganz oft so Aha-Erlebnisse. Ah, das haben wir in der grünen Werkstatt einfach so gemacht. Das war doch genau richtig. Also ich habe es dann gerne auch immer intuitive regionale Entwicklung genannt. Es war einfach ganz gut, nochmal theoretische Ansätze natürlich kennenzulernen, klar. Also was richtig wichtig und gut war, waren so Themen wie Europapolitik, Kommunalpolitik. Also dass man wirklich lernt, wie die Strukturen funktionieren. Und mir ist in dem Studium, natürlich kannte ich EU-Förderung, aber das geht ja über Förderung hinaus. Also das ist ja eigentlich ein Riesending, was wir in Europa haben oder auch geschaffen haben. Und die Bedeutung von der EU bis auf die Kleinstebene in irgendeine Gemeinde nach Polen zum Beispiel, war mir vorher nicht bewusst. Und das habe ich da in dem Studium gelernt. Und das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also um die Strukturen einfach zu verstehen, wie Gesetzgebungen laufen, wo auch Wirkungsbereiche sind einer Gemeinde, eines Landkreises, einer Stadt. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist zu wissen, um eben agieren zu können. Naja, dann kommen noch so langweilige Sachen dazu wie Planungsrecht und ein bisschen VWL, also ja, Volkswirtschaftslehre ist auch okay, kann man noch machen. Aber es ist.
Hilf mir mal bitte, was ist der Unterschied zwischen BWL und VWL? Außer der Buchstabe.
Also ich war in dem Studium, das waren nicht meine Lieblingsfächer, aber okay, ich würde sagen, betriebswirtschaftlich grenzt es ja tatsächlich nur ein, also auf einem Betrieb, und volkswirtschaftlich guckst du dir die größeren Zusammenhänge an. Also mehrere Betriebe wirtschaften in einem Staat, in einer Stadt, und wie wirkt sich das aus?
So wie du es gerade sagst, wo bei der BWL, also bei der Betriebswirtschaftslehre, Einnahmenüberschussrechnungen gemacht werden und Steuern abgeführt werden,
genau,
ist bei der VWL eher der nächste Punkt, was machen wir jetzt mit den Steuern und wo müssen wir die, müssen wir die hinpacken?
Ja, zum Beispiel. Ja. Mhm. Aber es gibt ja auch mittlerweile interessantere Betrachtungsweisen, also nicht nur, keine Ahnung, das Bruttoinlandsprodukt, um irgendwie Regionen einzuschätzen, sondern auch, hey, wo sind die Leute eigentlich am glücklichsten, den Glücksindex. Ja. Das finde ich eine total tolle Sache eigentlich.
Und ist das dort schon Thema gewesen, in deinem Studium, dieser Glücksindex?
Mhm. Ja. Ja, rudimentär, aber ja.
Und okay, das sind jetzt, ich sag jetzt mal, das sind so Wissen. Mhm. Und dann aber gibt es ja noch so Skills und Handwerkskram, also Wie schreibe ich einen Antrag? Auf was muss ich achten? Wie mache ich einen Kostenfinanzierungsplan und sowas?
Richtig gut. Tatsächlich war ich zum Ende meines Studiums in der Akkreditierung mit dabei.
Von?
Des Studiengangs Regionalmanagement. Und da habe ich das genau angebracht. Ich habe gesagt, also eigentlich gehen wir jetzt alle raus und müssen Projekte konzeptionieren. Und wir hatten nur ein rudimentären, also wir hatten eine Einführung in Projektmanagement. Da, wie setze ich einen Projektplan auf, Maßnahmen, Meilensteine setzen, und dann haben wir das einmal erprobt quasi und ausprobiert. Gut, das habe ich 3 Jahre vorher schon irgendwie mir selbst erarbeitet und gemacht. Aber so eine wirkliche Projektentwicklung auf dem Papier zu machen, was vielleicht antragsreif wäre, also das finde ich, das hat gefehlt. Und genauso auch die Kompetenzen im Bereich, also Fördermittelmanagement war auch sehr rudimentär, muss ich sagen. Und so einen Einblick, wie ist das Fördersystem aufgebaut. Das war auf jeden Fall mit dabei und ist auch super wichtig. Aber einfach mal anhand einer Richtlinie ausprobieren, ein Projekt zu konzeptionieren und auch antragsreif zu bekommen, wie du schon gesagt hast, wie setze ich einen Finanzierungsplan auf, wie baue ich das zusammen, das wäre super hilfreich gewesen. Und ein riesen Thema, da stand ich mal mit meinem Professor im Austausch, war das Thema Beihilferecht. Das ist jetzt in den letzten Jahren viel, viel wichtiger geworden. Da gibt es jetzt ein eigenes Seminar zu, tatsächlich.
Was ist ein Beihilferecht?
Ja, da wird man konfrontiert, wenn man eine Förderung beantragt.
Als Kommune oder als freier
Kommune,
Träger?
Als Kommune, Verein, mhm. als Unternehmen, mhm. Genau. Und das Beihilferecht regelt eigentlich, dass man durch Förderung keine Bevorteilung oder Marktverzerrung.
Besserstellungsgesetz.
Ja, vielleicht. Oder sowas, ja, ne? Ja, genau, vielleicht irgendwie mhm. so. Also es gibt ja Förderprogramme auch für Unternehmen. Und ich glaube, beim Unternehmensbezug wird es deutlicher. Keine Ahnung, die können sich jetzt eine Maschine XY fördern lassen. Und oder die Errichtung einer neuen Halle, Produktionshalle oder so. Und dann gibt es Programme, die sind beihilferechtlich relevant bzw. eingestuft und dann dürfen die nicht mehr als 250 oder 300.000 Euro erhalten in den 3 Jahren, wenn das zum Beispiel eine De Minimis-Förderung ist.
Ich wollte gerade De Minimis sagen, das stehe ich immer wieder genau. davor und denke mir so, wie war das jetzt nochmal?
Ja, ja.
Ah, oh Gott, haben wir nochmal De Minimis beantragt? Genau. Oh, haben wir das damals beantragt?
Ja, ja, genau. Ja.
Ist das schon vorbei?
Ja, genau. Das ändert sich jetzt tatsächlich. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein Lernprozess für alle europäischen Partner. Mhm. Es wird nächstes Jahr ein Transparenzregister geben, wo sich jeder eintragen muss, wenn man eine De Minimis-Förderung in Anspruch genommen hat. Jeder Landkreis, mhm. jeder Verein wie die Grüne Werkstatt, jedes Konstitut, was irgendwie eine Förderung in Anspruch nimmt. Genau. Und dann ist auch nachvollziehbarer oder transparenter eben. Mhm. Wer hat das erhalten? Und dieses ganze Wissen, das ist super wichtig, also um dieses Handwerkszeug vom Fördermittelmanagement irgendwie.
Ja, zu haben. Das ist, und ich glaube, hier merke ich, aber da bin ich mir immer so, oder andersrum, hier bin ich mir immer so unschlüssig. Ist das ein nicht einfach Praxiswissen, was wir einfach lernen? Na, also so ja. diese, oder vielleicht verlangen wir auch manchmal zu viel vom Studium, zu sagen, okay, ja, das müssen wir jetzt da alles lernen. Wir können es ja gar nicht lernen. Nee. Wir sind ja auch viel zu doof, um das alles zu lernen. Ne? Also dann können einfach nur sagen, ah, okay, habe ich mal gehört, genau. ich weiß, wo steht.
Genau.
Und, ah ja, wie war das nochmal? Ach ja, ich muss es trotzdem googeln. Aber, ja. aber ich kann wenigstens verstehen, was genau. ich da gegoogelt
genau. habe. Genau, man hat es schon mal gehört. Mhm. Ah, De Minimis, da war doch irgendwas. Und
das erklärt sich auch als begrifflich ja. überhaupt nicht. Nee. Ich verstehe, wenn ich das, muss man an Minions denken. Ich denke mal so, was ist das? Das klingt nur gelb.
Genau, dann gibt es noch die DAVI-Förderung und die, ach naja, genau. Also okay. ja, gibt es auch unterschiedliche Kategorien. Aber ja, eigentlich sollen ja Förderungen wirklich ergänzend wirken mhm. und nicht ersetzend. Und das heißt, dass ein Unternehmen das vielleicht zum Geschäftsmodell macht, immer wieder eine neue Förderung zu beantragen.
Wie so ein Fraunhofer-Institut ja, zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Hallo, liebes Fraunhofer-Institut.
Wie so ein Forschungsinstitut. Genau.
Ja, aber was ich rausfinde, du hast gerade das Wort, du hast gesagt, Projekte konzeptionieren. Mhm. Und ich finde, da werde ich so hellhörig, weil ich mir denke, das ist doch eigentlich unser Designgeschäft.
Ja, total.
Wir lassen uns doch Sachen, wir sehen
wir
was.
Wir machen Konzepte.
Und Projekte.
Ja.
Und wenn man jetzt nochmal so, und wir schauen nochmal so ein bisschen in dein Studium rein, in das zweite. Mhm. Du hast gesagt, da waren so Geografen und sowas. Die müssten sich doch um dich als Projektpartnerin gerissen haben. Ach Gott, ich mach das mit Nicole zusammen. Projekte, dann rutscht das Projekt eh schon so von alleine, weil das sind ja Geografinnen und oder also, die haben ja noch gar keine, die wissen quasi, wie man Geografie macht, aber ein Projekt starten, was man ja im Designstudium 4-mal im Jahr macht, ne? So zack anfangen, zack zu Ende bringen, aushalten, alle Phasen aushalten, ist ja total relevante Skill, die du eigentlich da mitgebracht hast. Wurde dir das da gespiegelt?
Mhm.
Ach, schade.
Eigentlich nicht. Doch vielleicht bei einem Projekt in der Gruppe. Aber so schön, wie du das gesagt hast, vielleicht nicht unbedingt. Nein, aber vom Professor wurde mir das schon gespiegelt tatsächlich. Also was gerade in der Gruppe, in einer Projektphase, wo wir zum Thema Digitalisierung im ländlichen Raum Interviews geführt haben in so einem Dorf, was Bodensee heißt, gar nicht am Bodensee liegt, aber es heißt Bodensee. Und der Bürgermeister, der konnte noch nicht mal das Wort Digitalisierung aussprechen. Mhm. In dem Interview hat er immer Digitalisierung gesagt. Und wir waren in diesem Dorf unterwegs und haben mit unterschiedlichen Menschen gesprochen, auch mit kleinen Betrieben. Und genau, und das, was wir am Ende so entwickelt hatten, was man alles machen könnte. Es war halt so ein krasser, bunter Blumenstrauß. Und wenn ich es jetzt auf die Spitze getrieben hätte, hätte ich wahrscheinlich noch, also im Designstudium hätte ich wahrscheinlich noch Visualisierungen gemacht oder mir irgendeinen genauen Ort geschnappt und das da nochmal drüber gelegt oder so. Also etwas klarer gemacht, aber das war halt ein sehr wissenschaftlicher Kontext. Deswegen hatte das so seinen formalen Rahmen. Aber ich glaube, da wäre es nochmal, also das war quasi ja nur wissenschaftliche Analyse. Also ein Teil des Prozesses, den ich gegangen wäre im Designprozess, genau. Und dann standen am Ende so viele Ideen.
Aber kein Prototyp.
Aber kein Prototyp. Das war hart, gab es keine Zeit mehr für. Aber für diesen Ideenprozess beziehungsweise die Ergebnisse, da gab es schon auf jeden Fall von dem Professor schon Anerkennung für das, was wir daraus gearbeitet haben.
Das war der erste Teil der Folge Learning From mit Nicole Servatius. Im zweiten Teil geht es um die Frage, wie man das alles besser kombinieren kann, also Design und regionale Entwicklung, wie man das auch vermitteln kann und wie man sich der Hypothese nähert, dass es einen Studiengang oder ein Weiterbildungsprogramm geben könnte, das Transformationsdesign in ländlichen Räumen in den Fokus nimmt. Ich wünsche euch viel Freude damit und bis bald.